Ja, es ist mal wieder Herbst und die Viren kommen und Covid kommt und Grippe kommt und ratet mal, wer wieder eine dicke Nase hat. Ja, ich, Mike.
Und ich dachte immer, Viren haben auch ihren Stolz.
Ja, aber die wollten unbedingt sich hier einlisten. Vielen Dank dafür.
Stimmt.
Aber schon das gröbste überstanden.
Ich habe dich neulich auch das erste Mal wieder mit einem Mund-Nasen-Schutz gesehen. Fühlte ich mich gleich zurückerinnert.
Ich wollte meine Kollegen nicht anstecken. Ich dachte, vorbildlich sein.
No, das wäre auch hardcore, glaube ich, in so einer Dienstversammlung. Zack, bumm, alle Kollegen.
So, was machen wir morgen?
Ja, schade, wa?
Krankmeldungen on top. Das wäre natürlich doof. Deswegen, darum soll es heute natürlich nicht gehen. Viren und so weiter. Aber wir können gerne mal drüber reden. Wer von euch, überlegt mal kurz während des Intros, eine Maske gerne mal auch im Einkaufsladen aufsetzt, damit er andere nicht ansteckt. Oder vielleicht auch bei einer Feier oder in anderen Situationen, in denen man andere gefährden könnte.
Das ist bestimmt
spannend.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Boah, wenn ich mich da so zurückerinnere, Ich muss mal sagen, ich fand das nicht schlimm, so gerade im Supermarkt und Co. mit Maske rumzulaufen. Vor allem hat das den Vorteil, wenn du so morgens nach der Arbeit oder so nochmal schnell einkaufen gehst, sieht keiner dein komplett fertiges Gesicht
oder
so.
Oder deine Augen, die ja von sonst wo hängen oder so. Ja, das ist tatsächlich so. Und ich muss sagen, wenn der Wind so kalt war, ne, so eine FFP-Maske, die war schon cool. Ja. Die hat ein bisschen warm gehalten auch. Aber scheiße ist, wenn man Knoblauch gegessen hat.
Das stört mich ja gar nicht. So, aber
riecht man sich selbst auch noch.
Bevor wir hier wieder in Erinnerung schwelgen, heute soll es mal wieder um unsere beliebten Einsatzstories gehen. Da haben wir natürlich wieder ein bisschen was für euch gesammelt. Es ist natürlich so, dass du, lieber Chris, jetzt doch eins häufiger Rettung fährst, als ich es tue.
Meinst du?
Ja, weil sich ja bei mir so ein bisschen die Arbeit verlagert hat. Ich bin nach wie vor bei den Johannitern, mache aber jetzt ab und zu auch mal Bürotätigkeiten, weshalb ich da ein bisschen weniger auf der Rettung oder in der Rettung unterwegs bin, aber fahre trotzdem noch genug.
Du, gefühlt habe ich, muss ich sagen, tatsächlich immer nicht die Einsätze gefahren, die andere Kollegen gefahren sind. Also während ich auch mal Brömmelkamp aus der Arztpraxis rausgeholt habe oder jemanden mit wieder mal irgendwie den Bluthochdruck und so weiter seit 4 Tagen behandelt habe, sind um mich herum wirklich Menschen überfahren worden, sind Körper geöffnet worden vor Ort oder in der Klinik oder was auch immer, sind Menschen irgendwo runtergesprungen, keine Ahnung, also wirklich Sachen, wo ich so dachte, toll, also schade um die Menschen, dass es denen schlecht geht, aber warum war ich da nicht? Warum war ich da nicht und bin wieder mal den ganzen anderen Kram gefahren, den doch der Hausarzt beziehungsweise der kassenärztliche Notdienst hätte fahren können, machen können.
Ja, ich fange jetzt dazu an, auch eine Statistik mit meiner Zubis zu führen.
Nur subjektive, ne?
Ja, weil ich hatte mit meiner Auszubildenden, der lieben Fredi, 2 Dienste quasi mit einem Tag Unterbrechung und da war wirklich viel, sagen wir mal, Hausarzt dabei. Hatte ich einen Dienst mit unserem Even. Ja, was geht der jetzt hier ab? Also wirklich von vorn bis hinten war die ganze Palette dabei.
Und ich sag dir, das liegt an denen. Ja. Das sind Glücks- oder Unglücksbringer.
Ja. Und da war ich so, Gott, was geht denn heute ab? Also wirklich von morgens bis abends Notfälle, das war schon beeindruckend.
Was ich auf jeden Fall ebenfalls so beeindruckend finde, ist, wie doll ihr zuhört und euch auch mal Gedanken macht. Und das sehen wir ja immer an den Hörermails, die so reinkommen, über unsere Webseite retterview.de/Frage. Und da wurde zum Beispiel von dem Ike gegrüßt und gesagt, bei der Diskussion Erste Hilfe, Medikamente und jetzt der EpiPen, den wir ja erwähnt hatten, den man ja durchaus anwenden könnte, da ist er wohl als Taucher öfter mal mit Sauerstoff auch unterwegs, für einen eventuellen Tauchunfall, also 100% Sauerstoff. Und da fragt er, inwieweit dürfen wir den zum Beispiel bei einer Wiederbelebung nach Ertrinken benutzen oder zählt das als Medikament? Schon mal spannend. Er sagt auch noch, in der Tauchausbildung lernen wir ja im Grunde bei jedem Verdacht auf einen tauchbedingten Unfall immer 100% Sauerstoff geben, bis der Heli da ist. Aber wie ist das bei anderen Unfällen? Ertrinken, meist sind wir ja im Wasser oder Herzinfarkt, so Klassiker halt. Bei einem Knochenbruch wäre es jetzt auch nicht meine erste Wahl. Aber gerade bei einer Wiederbelebung nach Ertrinken wäre es doch sinnvoll, Sauerstoff einzusetzen. Musste ich leider schon selbst erleben. Da habe ich erst verstanden, mit der grauen Hautfarbe verstanden, hat er es wohl das erste Mal gesehen. Und aus der Erste Hilfe findet das auf jeden Fall spannend, weil da wird es ja gar nicht erwähnt, dass man Sauerstoff verwenden soll.
Ja, ist auch spannend, weil ich habe das ja alles auch selber schon quasi durchgearbeitet, vor einigen Jahren, weil ich ja einen Tauchschein habe. Wusstest du das überhaupt?
Nein, aber ich bin sehr gespannt, ob wir dich mal irgendwann ins Wasser schubsen dürfen.
Ja, in so einem schönen engen Neoprenanzug. Ich sag herrlich, dir doch, ich sag oha. Dir. Egal, darum ging es ja gar nicht in dieser Frage. Ike, eine spannende Frage. Also Punkt 1, es ist absolut richtig, Sauerstoff ist ein Medikament. Punkt. Das kann man so stehen lassen, das ist auch genauso definiert. Weiter bin ich auch bei dir, ne, bei tauchbedingten Unfällen, also eben Ertrinken, beziehungsweise heißt es ist ja dann einfach ein Ersticken, Ertrinken als solches gibt es ja nicht. Da ist Sauerstoff natürlich total cool. Oder eben auch bei der sogenannten Dekompressionskrankheit. Ne, also wenn man zu schnell aus tieferen Tiefen auftaucht, kann es eben passieren, dass da Bläschen quasi bis ins Hirn hochsteigen und so weiter und dann diverse Ausfälle verursachen, bis hin eben auch zur Atemlähmung. Und da auch da ist Sauerstoff eine ganz tolle Sache. Schlussendlich müssen die in eine Druckkammer eigentlich, aber egal. Also ich bin erstmal bei dir. Wenn du einen Ertrunkenen oder einen Ertrinkenden oder Erstickenden da rausholst, ist Sauerstoff eine tolle Maßgabe, die man auch, wenn man geschult ist als Ersthelfer, das durchaus machen kann. Jetzt hast du natürlich leider geschrieben, nein, nicht über den Beutel, das können wir ja auch nicht. Das gestaltet sich natürlich aber dann schwierig, wenn man zum Beispiel wirklich eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen muss. Also wenn ihr das drauf habt, mit Beutelmaske zu beatmen, ist das total sinnvoll, dort auch Sauerstoff anzuschließen, weil sonst müsste man sich überlegen, muss man ja mal wechseln zwischen der Sauerstoffmaske und dem Ambubeutel. Eine Sauerstoffmaske bringt gar nicht so viel, weil der atmet ja nicht.
Ja, genau.
Ne? Also es ist eher sinnvoller, wenn man die Möglichkeit hat, das an den Ambubeutel mit Reservoirbeutel von mir aus oder eben auch pur, dann ist die Flasche zwar schnell leer, aber das anzubauen und dann ist es absolut sinnvoll, wenn man geschult ist.
Ja, es ist wirklich so. Also haben ja auch immer viele Angst dann, weil Sauerstoff Medikament ist und so weiter. Aber wie gesagt, wir lernen ja im Barotrauma auch, das hast du ja gerade schon gesagt, wir lernen es ja einfach auch in der Ausbildung schon. Gib dem, wenn du nichts anderes tun kannst und keine Dekompressionskammer oder sowas hast, dann eben gib den erstmal 100% Sauerstoff. Ne? Mach das und dann aber schnell in irgendeine Klinik rein und so weiter. Und mal jetzt unter uns, ne? Klosterschwestern hier und so weiter. Was soll Sauerstoff denn bei jemandem, der schon sowieso schon klinisch tot ist, denn jetzt noch schlimmer machen? Gerade toxisch und so.
Genau,
weiter,
gehen wir da auch mal an die an einen meiner Lieblingssätze in der Medizin oder in der Rettung: treat first, what kills first. Und gerade bei Ertrunkenen ist ja das primäre Problem eine Hypoxie.
Ich möchte das behaupten, ja.
Ja, genau. In der Regel. Ja. Also sagen, es gibt auch andere Fälle, ohne Frage, du hast es auch erwähnt mit Herzinfarkt und so, na klar, aber primär ist die Hypoxie führend und die sollte man beseitigen.
Ja, richtig. Aber bezüglich des Sauerstoffs gab es ja auch noch eine andere E-Mail von dem lieben Phil. Phil ist nämlich Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Notarzt und hört uns scheinbar trotz alledem noch. Und ja, Phil ist aufgefallen, dass wir mal gesagt haben beim STEMI, da sollte man auf jeden Fall auch mal Sauerstoff mit draufpacken. Ist tatsächlich auch noch lange und oft gemacht worden. Wir haben es aber in einer anderen Folge, glaube ich, auch schon mal ein bisschen widerlegt, möchte ich behaupten. Ich glaube, das hat er auch. Hat uns aber zwei Studien nochmal mit an die Hand gegeben, ich glaube von 2015 und 18, wo ja auch nochmal nachgeschaut wurde, wie sieht's denn aus? Einfach so Sauerstoff geben, ist das wirklich gut für so ein STEMI jetzt? Mhm. Also es geht jetzt hier um den Herzinfarkt quasi. Und diese Studien sagen so, jein, ne? Jein. Also lieber titriert, lieber routinemäßig nicht einfach so hochdosiert Sauerstoff geben, ne? Kein pauschales O2 bei einem STEMI, sondern eher bei einer Hypoxie. Also habe ich eine Sättigung, die schlecht ist und so weiter, dann fange ich da aber an, auch nicht gleich hochdosiert ranzugehen, sondern eben dort den Sauerstoff, ja, wie nennt man das denn?
Adaptiert,
danke, das Wort fehlte mir gerade, dahingehend doch zu nehmen. Und ja, jetzt habe ich ein Problem mit diesen Studien, die gucken sich nämlich eher so die Sauerstoffgabe über 6 bis 12 Stunden in der Klinik an, nicht großartig in der Präklinik. Und wir reden ja in der Präklinik von, ja, sag mal, 30 bis maximal eine Stunde Sauerstoffgabe, bis ich dann im Krankenhaus bin. Ob das Outcome nachher beim STEMI wirklich, also beim Herzen, wirklich dann nachher schlechter ist, weil der Rettungsdienst jetzt einfach mal pro forma Sauerstoff gegeben hat, weil wir ja immer noch eine Belastung des Körpers haben. Wir kriegen den Patienten zwar ein bisschen beruhigt mit Morphin, auch die Schmerzen weg und so weiter, Aber der ist ja immer noch unter Stress und das Herz ebenfalls auch. Das versucht zu pumpen, hat eine Ischämie jetzt auch. Wir haben hier Gewebe, was immer weiter abstirbt, aufgrund von auch Hypoxie am Gewebe. Ob da jetzt freie Radikale, ja, das Wort kam auch darin vor, jetzt wieder so eine große Rolle bei einer so kurzen Gabe von Sauerstoff spielen. Phil, da können wir gerne nochmal in die Diskussion gehen. Sehe ich jetzt nämlich nicht so und viele andere, mit denen ich schon geredet habe, leider auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall berechtigt, darüber nachzudenken, wenn man eine längere Reise mit jemanden hat mit einem Herzinfarkt oder Stemi, da einfach pauschal immer hochdosiert Sauerstoff drauf zu geben. Ich finde es auch gut, also ich gebe es dann doch mal lieber gerne über die Nasenbrille so 2 Liter, wenn ich merke, wir rutschen mal so unter die 94 und damit hilft es oft auch. Ne? Aber wenn ich so zum Beispiel sehe, Patienten sind wirklich so langsam, die sind aschfahlgrau, da würde ich dann auch mal doch ein bisschen höher ansetzen, weil letzten Endes, was haben wir beim Herzinfarkt? Wir haben einen Verschluss, wir haben nur noch wenig bis kaum Blutzufuhr zu dem Areal hinter dem Verschluss und da möchte ich doch wirklich jedes kleine Erythrozyt mit Sauerstoff irgendwie belagern, damit das dann noch das restliche Gewebe hinter dem Verschluss irgendwie versorgt.
Wenn der Sauerstoff jetzt an den Erythrozyten andocken würde, wäre das soweit korrekt? Der Doktor eher am Hämoglobin an, aber...
Erythrozyten sind doch das Hämoglobin, oder?
Jetzt hast du mich
aber... Ja, Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen, definitiv.
Hast du recht. Oh Gott, definitiv. Was hab ich denn für ein Denkfehler
gerade? Ja, da war ich jetzt auch gerade. Aber ja, gut, ne? Spannend. Jetzt hast du mich selbst gerade so aus dem Konzept gebracht. Ja, so schnell geht das, aber man muss auch sagen, wir beide sind ja heute, wir nehmen ja heute zu Halloween auf übrigens, ne? Und sind dementsprechend schon im Modus Süßes, sonst gibt's Saures, also... ich freue mich eher wieder aufs Bett irgendwann.
Ich habe jetzt parallel ganz schnell mal ganz kurz geguckt. Also nein, wir haben beide halbwegs recht. Aha. Also nein, du mehr als
Hämoglobin
ich.
Hämoglobin ist wahrscheinlich das Größere.
Nee, Hämoglobin ist in den Erythrozyten. Und da dockt aber Sauerstoff an. Also ja, egal. Spannend. Ich weiß, oh Gott, wie komme ich hier? Egal.
Ja. Apropos Halloween, ja. Für alle die jetzt gerade die Folge hören und so. Ne? Die Halloween-Aktion bei Holy läuft noch. Und da gibt es echt geile Shaker, muss man sagen. Sogar ein Glow-in-the-Dark-Shaker. Es gibt diese Tarantula, Tangerine Tarantula. Eine tolle Sorte. Schmeckt wirklich wie so eine Mandarine. Oh, ja, geil. Ich hoffe, die lassen sie drin, aber sie sagen nur für kurze Zeit. Ja, deswegen, ich muss mich eindecken damit, wirklich.
Und ich glaube, oder ich hoffe einfach, muss man Holy ja lassen, die hören ja auch aufs Kundenfeedback. Die sagen, Leute.
Müsst ihr hinschreiben, also die, das muss da bleiben.
Und dann machen die das eigentlich auch.
So wie Litchi, aber das gibt's ja, glaube ich, auch nicht mehr so, ne?
Litchi Energy.
Nee, haben sie wieder rausgenommen. Ja. Aber kriegt ihr auf jeden Fall immer noch 10% Rabatt, ne? Mit unserem Code Retterview. Einfach bei Holy reingehen oder geht auf retterview.de/Holy, kriegt nochmal alle Informationen dazu. Fand ich auf jeden Fall mal spannend, das kurz nochmal mit reinzunehmen. Bevor wir in die nächste Frage gehen.
Apropos Halloween, ganz kurz. Ich bin ja auch aus Gründen durch unser Dorf marschiert.
Ja.
Und von Haus zu Haus und hab einfach gesehen, also... Ich kenne es oder ich bin es gewohnt, so mit Weihnachtsdeko um mich zu werfen. So Lichterketten, das finde ich ja alles ganz
voll ab, ne?
Das finde ich ja alles ganz nett.
Ja.
Aber was die Leute an Halloween veranstalten, das ist ja nochmal eine ganz andere Ansage. Ne? Also von 10 Meter großen Spinnennetzen vom Dach runter zum Rasen und hast du nicht gesehen, Skelette, die da immer hoch und runter fahren.
Ja.
So eine Projektionslichter an eine komplette Hausfassade. What?
Ja,
also ist ja
wir Wahnsinn. Reden über Energiekosten, ne? Aber egal.
Ja, wir reden von einem.
Habe ich gelesen in der Zeit, es gab einen, der hat für 10.000 Euro hier in Mecklenburg-Vorpommern sein Haus dekoriert.
Und wir reden von einem Tag, also einen Abend.
Ja, und ich glaube sogar einem amerikanisches Fest, ne? Ist ja noch nicht mehr so traditionell
in Deutschland. Ist das nicht keltisch?
Weiß ich nicht, da müsst ihr nochmal nachgucken. Aber ist auf jeden Fall spannend.
Das machen wir in der Pause.
Zu meiner Kindheit haben wir das noch nicht gefeiert.
Nee.
Und ich glaube, ne, also, naja, egal. Aber ich hatte immer das Vergnügen, ich habe ja früher in Bayern gewohnt, oder in Franken besser gesagt, genau genommen in Ansbach, da hatten wir ja auch, und in Bamberg, amerikanische, wie nennt man das denn?
Einwanderer?
Amerikanische so Zonen, also wo tatsächlich amerikanische Bevölkerung gewohnt hat. Also das ist wie so eine Kaserne, teils Kaserne, aber teils auch so Wohngebiet immer noch drin.
Von damals noch?
Ja, genau, aber immer noch da lebend und da haben wir halt Halloween gefeiert. Wir hatten eine coole Freundin da, die da auch wohnte und die hat es mitgenommen. Ganz anderes Film, da bist du wie in eine andere Welt
Aber jetzt, ich bin neugierig, in der Pause schaue ich mal ganz kurz nach. Ich habe es irgendwo im Hinterkopf abgespeichert.
Das ist vielleicht
Geld, egal.
Da schauen wir mal
rein. Aber zur nächsten Frage, die jetzt ausnahmsweise mal mehr mich betrifft als
jetzt dich. Jetzt bin ich gespannt.
Oder? Der liebe Justin hat eine Frage gestellt. Zum einen hat er gesagt, man hört im Hintergrund ab und zu ein Geflüster.
Ja.
Wir werden mal unserem Studio-Team sagen, die sollen hier leise sein. Ruhe da hinten. Mann. So, jetzt aber zur Frage, wenn man zum Beispiel in einen deutschen Leitstellenbereich, hat jetzt explizit Rostock genommen, die 112 wird, landet man logischerweise in der Rostocker Leitstelle. Er möchte aber gerne einen Notfall in seinem Beispiel Amsterdam melden. Mhm. Wie funktioniert denn das?
Aha, also,
kann er da einfach die 112 rufen und sagen, hey, da, ne, meine, wer auch immer hat da Notfall in Amsterdam und der Adresse. Das ist gar nicht so ganz so leicht.
Oh ja, also, jetzt wird spannend, ja?
Man wird nicht alleine gelassen, das ist das Erste. Ne? Es gibt verschiedene Sachen. Ich habe mich dann einfach auch mal aufgrund dieser Frage in meine Leitstelle mal ganz kurz hintergesetzt und bin mal, gibt so ein großes Leitstellen-Telefonbuch da mit geführt zigtausenden von Nummern und Kontaktdaten.
Ja.
Und da gibt es verschiedene Varianten. Also zum einen kann man natürlich den Anrufer dann im Teil sagen, hey, bitte mal am Telefon bleiben, ich verbinde. Es gibt zum Beispiel zentrale Stellen, die so in diesem Sinne diesen europäischen Notrufverbund quasi innehaben. Das wäre eine Variante zu sagen, hey, ich suche mir jetzt quasi die Hauptleitstelle, ich kann mir vorstellen, dass es in den Niederlanden Amsterdam ist, sagen, hey, da habe ich den Kontakt hin, da spricht auch netterweise vielleicht auch noch einer meine Sprache oder wir machen es auf Englisch.
Auf Englisch, ja.
Genau. Sag, hey, ich habe hier einen Anrufer, der möchte einen Notruf in eurem Land, in eurer Area melden. Und das würde funktionieren. Ne? Alternativ kann man, wenn man dieses Verzeichnis eben nicht hat oder das Verzeichnis vielleicht auch nicht so gepflegt ist, kann ja auch sein, Kontakt über Polizei oder das Auswärtige Amt nehmen. Und die Nummer gibt es immer. Die Nummern haben, das weiß ich, die haben wir, als jedes Auswärtige Amt haben wir drinne, ja, damit man da direkt eine Schalte hinstellen kann.
Spannend.
Und das Amt kümmert sich dann auch. Das hilft dann also quasi mit. Und ja, Empfehlung an den Anrufer, also lieber Justin, ich hoffe nicht, dass es bei dir der Fall sein wird, aber wenn da jemand einen Notruf oder einen Notfall hat und du kennst zufällig noch jemanden in den Niederlanden, ruf doch bitte bei dem an und sag, hey, 112 anrufen, ja, das könnte Zeit sparen.
Ja,
weil das andere ist ein bisschen komplexer und geht nicht ganz so schnell über die Bühne.
Und wir reden ja immer von Zeit bei Notfällen.
Genau.
Theoretisch.
Und das, ja, das muss man einfach so sagen, weil also internationale Schnittstellen gibt es nicht. Zumindest nicht in einfachen Regionalleitstellen.
Ja, ja. Ja, also das finde ich wirklich spannend, aber ist ja auch immer noch so ein Problem, was wir definitiv lösen könnten, müssten. Ganz ehrlich, die Technik ist so weit, ne? Also wir leben wirklich, mal so ganz kurz diskutiert, wir leben da echt noch hinterm Mond. Das ist ja, also der Notruf, da geht es um Leben und Tod und so weiter. Und eigentlich wird auch viel Geld reingesteckt in Rettungsdienst und so weiter. Aber das kriegen wir nicht hin. Vielleicht jemanden weiter zu verbinden?
Ja, nee, ich muss sagen, in der Leitstelle, in der ich arbeite nebenbei,
ja,
das funktioniert sehr gut. Also ich habe da diverse Schnittstellen, auch über MacPom hinaus, wo ich über zwei Knopfdrücke quasi mich mit Berlin, Lübeck, Hamburg und Co. verbinden kann.
Ich rede jetzt nicht nur bundesweit, ich rede europaweit.
Ja, europaweit ist das eine Vollkatastrophe. Aber das ist ja gar nicht, wir können es ja nicht bewerten, weil es ist nicht vorhanden. Ich bin mit dem
System in Deutschland auch nicht zufrieden. Ja. Also ich muss da immer noch jemanden weiterleiten. Es geht um Zeit, statt dass du einfach sagst, ich rufe mir die Karte von Berlin auf und sag, so, in der Straße ist das, ruf mir das nächste Rettungsmittel und dann vermittelst du das einfach dahin, fertig. Mhm. Das sehe ich immer noch als absolut großes Manko bei uns.
Und europaübergreifend haben wir es halt nicht, deswegen kann man es auch nicht bewerten.
Nee, richtig, aber wir sind hinterher. Nicht mal deutschlandweit. Ja. Ne? Also wir können es halt nur weiter vermitteln. Aber ja, das sind die Möglichkeiten. Fand ich auf jeden Fall spannend. Der Magnus hat übrigens auch noch was geschrieben zum Thema Erste Hilfe und zwar zu den AEDs, die es so gibt. Da hat er nämlich gefragt, ihr habt gesagt, dass bei euren Defis eingestellt werden kann, mit wie vielen Energie geschockt wird und wir auch Kinderpads hätten. Wie ist das denn bei AEDs? Bei Übungs-AEDs habe ich noch nie Kinderpads gesehen. Ist es bei normalen AEDs der Fall? Würde man bei einer Kinderreha oder einer Babyreha ein AED überhaupt anlegen oder ist das nicht so wichtig, weil es meines Wissens ja nach viel zu selten zu Kammerflimmern kommt als beim Erwachsenen?
Also da will ich erst einmal ganz kurz meine Meinung zu einer Sache kundtun. Es ist immer sinnvoll, eine AED anzulegen, weil es geht ja nicht immer nur zwangsweise um einen möglichen Schock oder einen Strom, sondern es geht auch einfach darum, dass das Gerät einem hilft. Also es weist dir an, es macht einen Rhythmus und so weiter und so fort. Das ist schon mal viel wert. Und bei den AEDs, die ich kenne, und jetzt bin ich ehrlich, ich habe nur zwei Originale mal ausgepackt, da war jeweils noch eine zweite Tasche mit Kinderelektroden drinne, die man dann umstöpseln musste.
Gibt's nämlich nicht bei jedem AED leider.
Also
in Bereichen, in denen Kinder natürlich oft vorkommen können, oft heißt wirklich so Kitas und so weiter, vielleicht auch mal eine Schwimmhalle, ist es schon angedacht, dass bei AEDs immer so ein Pad vorliegt, ne? So einfach AED-Pads. Es gibt mittlerweile auch schon AEDs, da packst du die ganz normalen Pads eines Erwachsenen drauf und drückst dann auf eine Kindertaste. Das gibt es auch, ne? Wie beim HID Zoll Pro, den wir hier zum Beispiel bei uns auch im Studio haben, ist das so, da kann man das eben drücken. Genau, aber es gibt nicht bei jedem HID so eine Dinger. Ne? Und ich denke auch, dass normale HIDs, so sind sie zumindest programmiert, auch da nicht schocken würden, wenn sie merken, die Impedanz ist einfach viel zu niedrig. Ja, also der Körperwiderstand und das ist alles viel zu klein, würde da einfach auch nichts passieren. Aber wie gesagt, es gibt diese coolen Defi-Pads, Kinder-Pads auch und so weiter. Und ja, man sollte sie trotzdem anlegen. Du sagtest, es ist einerseits aus dem psychologischen Grund, mir wird geholfen. Andererseits auch kann es immer zu Kammerflimmern kommen. Wir können nicht immer überall ausschließen, dass ein Kind nicht auch ein kardiologisches Problem hat. Genau. Das ist einfach so. Ich habe auch schon mehrere Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren rum im RTW umherfahren müssen zu einem Arzt ihrer Wahl, wo immer dran stand, also da bitte eben den Defi bereit haben, weil das Kind wird oft reanimationspflichtig. Ne?
Klar.
Total toll. Macht richtig Spaß, ja.
Entspannte Übergabe.
Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ja. Auf Holz, ist nie was passiert. Kind geht's gut. Na, aber ja, gibt es auf jeden Fall. Sollte man sich dich durchaus mal angucken. Vielleicht hast du ja immer die Möglichkeit, auch mal jemanden zu fragen, der einen Defi wirklich bei sich hat, den mal aufmachen zu dürfen, mal zu gucken, ob da nicht auch was drin ist.
Denn die vorletzte Frage für heute, die Fiona, liebe Grüße auch gesendet und einfach eine Frage von einem halben Jahr einen Reitunfall gehabt. War nicht so schön, vom Pferd gefallen, auf dem Rücken oder Kopf, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Der Helm hatte danach einen Riss drin. Spannende Stichwort übrigens, wenn der Helm beschädigt ist. Sie war für ein paar Sekunden weg und dann kam irgendwann der Rettungsdienst und auch der Notarzt im Krankenhaus, wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt und Prellungen. Anschließend wurde mir gesagt, dass bei Reitunfällen immer ein Notarzt mitgerufen wird, egal was vom Anrufer gesagt wird. Meine Frage ist jetzt, ob das stimmt und wenn ja, warum der Notarzt immer mitgerufen wird. Also, bei deinem expliziten Fall, wenn der Anrufer gesagt hat, du warst weg, da ist ein Riss im Helm, finde ich den Notarzt absolut okay, dass der damit alarmiert wird. Ja. Weil das, ne, wenn ein Helm eine Beschädigung aufweist und in dem Fall ein Riss, ist da schon ein Indiz, dass eine sehr große Kraft auf den Kopf eingewirkt hat. Dass der Helm wahrscheinlich vor viel Übel bewahrt hat, das, glaube ich, versteht sich von selbst. Aber nein, das ist nicht so. Also nicht bei jedem Reitunfall wird automatisch ein Notarzt mitgeschickt. Denn wir haben zum einen ja größtenteils in Deutschland halbwegs standardisierte Abfrageschemata, nach denen auch ein Reitunfall.
Kurz husten. Ja, genau.
Halbwegs. Nach denen abgefragt wird. Und wenn es dann heißt, ja, vom Pferd gefallen und jetzt Beinschmerzen, würde ich, wenn nichts weiter ist, und dass auch der Unfallmechanismus laut Anrufer das nicht hergibt, würde ich persönlich jetzt keinen Notarzt mitschicken. Weil das können auch die Kollegen vom RTW ganz wunderbar alleine. Aber es, genau.
Rein theoretisch.
Genau, mein Lieblingssatz, es kommt drauf an, ne? Also es hängt immer vom Notruf ab. Was sagt mir der Anrufende? Und da stelle ich auch mal gezielt Fragen. Ich erlebe es auch ganz oft, ich habe schon erlebt, bei einem Reitturnier hat ein Zuschauer angerufen, dass dort eine Dame vom Pferd gefallen sei. Ja. Das Problem war aber, um die Dame haben sich mehrere Leute gekümmert. Der Anrufer war aber 100 Meter weit weg. Der hat das halt nur aus den Zuschauerreihen gesehen. Sagt, gehen Sie doch mal bitte hin. Ich muss jetzt mal irgendwas wissen. Also schicke ich pro forma, mache ich das schon mal fertig mit dem RTW und alarmiere den auch. Aber im Hintergrund denke ich mir, okay, ich brauche jetzt mehr Infos. Soll der Notarzt mit? Vielleicht sogar ein Hubschrauber? Man weiß ja nicht. Es wäre total sinnvoll, wenn der Anrufer auch direkt am Ort des Geschehens ist und nicht weit weg ist. Um das mal so zu sagen. Ja. Also, liebe Fiona, nein, das stimmt nicht. Es wird nicht immer ein Notarzt mitgeschickt. Das liegt einfach oder hängt einfach vom Telefonat ab. Ja, so, und jetzt die letzte Frage. Ich musste mehrfach lachen, als ich die gelesen habe.
Ja, oder Wein, genau, oder richtig. Wein. Da hat der Ruben nämlich geschrieben, seit dem 1.10. ist die EPA, also die elektronische Patientenakte, Pflicht für die Arztpraxen. Wie ist es bei euch im Rettungsdienst integriert? Habt ihr vielleicht schon Fälle gehabt, wo die EPA euch geholfen hat? Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Lieber Ruben, die wünschen wir dir auch. Ja. Wir haben schon mal über die EPA geredet und jetzt Mike muss schon wieder lachen, aber es ist wirklich traurig. Nein, wir haben überhaupt keine Schnittstelle zur EPA. Also die EPA ist noch so frisch, ne, dass da einfach noch gar keine Schnittstellen existieren.
So ungepflegt und
für den
alles.
Rettungsdienst, ungepflegt. Ja, da muss ja auch erstmal alles Mögliche eingetragen werden. Ich habe mir selbst tatsächlich über meine Krankenkasse die EPA mal angeschaut. Da steht nichts drin.
Doch, bei mir steht meine OP aus dem letzten Jahr.
Ah, ja, okay. Ich muss aber sagen, dass ich auch nichts großartig hatte. Ne? Also ich dachte, da steht sowas drin wie der Kerl hat Neurodermitis oder sowas. Mhm. Nee, aber kann ich mir dann angucken auf jeden Fall hier in der App und kann dann eben auch mal so E-Rezept oder sowas sehen.
Ja, genau.
Aber super, also wenn das existieren würde, ja, geil. Du, es würde uns so viel helfen, Ruben. Glaub mir, ich erzähle euch nachher noch so von einem Einsatz, da hätte es mir echt geholfen auch mal. Also da dachte ich auch so, jetzt wäre es mal schön, alles beisammen zu haben, um schnell mal einen Überblick zu bekommen über so einen Patienten.
Ja, also ich brauche, glaube ich, nicht viel zu ergänzen. Nee. Also was das betrifft, ist eine in meinen Augen oder in unseren Augen eine ganz grandiose Idee, gerade auch für die Präklinik. Und ich frage mich immer und immer wieder, wir leben in 2025 und das auch nur noch 2 Monate, dann haben wir schon das nächste Jahr. Warum dauert das so lange? Also was ist, also sorry, die Prozesse können doch nicht so unfassbar kompliziert sein. Keine Ahnung.
Ich finde es umso witziger, weil wir arbeiten ja an einer EPA oder auch an anderen Systemen. Jetzt nicht, da hat jetzt einer mal plötzlich was rausgebracht und dann ist das da. Ne, so innerhalb von 2 Tagen. Da sitzen ja schon teilweise jahrelang Menschen dran. Monate vielleicht, wenn es recht frisch ist. Die machen sich Gedanken oder gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, Mensch, wie wäre es denn mit einer Schnittstelle? So für alle. Für diejenigen, die dann zum Beispiel im Rettungsdienst, im KTW, in der Ambulanz, was auch immer, tätig sind. Und da wird jemand schon gesagt haben, ja, das müssten wir vielleicht mal schaffen. Ne? Aber sich da wirklich jahrelang, monatelang keine Gedanken zu machen. Und, eine der wichtigsten Sachen in der Präklinik quasi mit anzubinden an die Sache, sprich der Rettungsdienst, ja, daran hat man irgendwie nicht gedacht. Beziehungsweise gibt es wahrscheinlich so viele Systeme, ne? Na, also was haben wir denn? Niederpad, wir haben Pulsation. Wir haben jetzt hier Team mit Dokuform. Oh, was es nicht noch alles gibt, von Zoll gibt es auch noch eine Dokumentationssystem. Ja. Also so viele andere Systeme und da wahrscheinlich auch noch Unterkategorien, die alle anzubinden, wird wieder irrsinnig schwierig, ist genauso wie mit den Ersthelfer-Apps.
Und dann kommt wieder irgendjemand mit seinem Datenschutz um die Ecke und dann ist das alles wieder langweilig. Genau. Sehr, egal.
Aber wir schaffen es, bei allen Geräten USB-C einzuführen. Das schaffen wir. Das schaffen
nicht bei allen Geräten.
Ja.
Der neue Lifehack 35.
Ja, gut, der hat ja wieder USB-A. Ja, aber, nee, aber ich meine jetzt, aber wir schaffen es in der EU zu sagen, dass alle Telefone jetzt USB-C-Anschluss haben müssen. Weißt du, also. Wo ist das Verhältnis?
Ja.
Wo die Verhältnismäßigkeit? Und das apropos Verhältnismäßigkeit, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Als letztes Diskussionsthema, bevor wir in die kleine Pause gehen. Unsere Generation von heute. Wir haben ja jetzt unsere Azubis da. Wir haben auch junge Kollegen da.
Ich komme ja alt vor
mittlerweile. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir uns noch als Jungkollegen bezeichnen? Oder ich mit meinen 36? Ich glaube nicht.
Ne? Also ich finde, Alter ist immer rückenabhängig.
Also Gen Z bin ich auf jeden Fall schon nicht mehr, das weiß ich.
Aber Alter ist immer rückenabhängig. Ja.
Aber das fand ich immer ganz spannend. Früher war der Rettungsdienst ja ein Job fürs Leben, hat man immer gesagt, ne, und so weiter. Heute gehen ja viele schon nach ein paar Jahren einfach so raus aus dem Rettungsdienst. Ne? Liegt's an der Generation Z oder einfach an einem System, was stehen geblieben ist? Ich gebe uns mal jetzt noch so 5 bis 10 Minuten für diese Diskussion. Ich finde das immer ganz spannend eigentlich. Ne? Also einerseits, wenn man sich mal anguckt, was braucht man heutzutage? Was brauche ich heutzutage? Ich muss auch sagen, ich habe mich auch ein bisschen angepasst. Ne? Also ich hätte jetzt auch gesagt, ja, ich arbeite im Rettungsdienst, bis ich umfalle. Aber mittlerweile sage ich auch so, boah, also ich brauche schon ein bisschen Planungssicherheit in meinem Leben. Ne?
Ja.
Ich habe einen Partner, ne? Möchte mit dem ja auch mal was planen. Familie oder ähnliches. Da sind Dienstpläne, die kurzfristig rauskommen, doch einfach schon ein bisschen schwierig, oder?
Finde ich. Ja, das ist... oftmals,
liebevoll. Wenn du Urlaub planst, machst du immer Last Minute?
Oftmals ja.
Ja, echt?
Ja, ich bin so, außer wenn es um, also selbst die AIDA-Reisen, da habe ich ultra kurzfristig gebucht. Ja, krass. Aber liegt einfach daran, dass eine meiner besten Freunde dort arbeitet und ich dann so einen extra Zugang habe, ne? Aber dann klappt das auch ganz gut. Ja, ich mache gerne Last Minute. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich tue mich immer so schwer damit, ewig lange sowas im Voraus zu planen und dann kommt, was weiß ich, noch mal was um die Ecke. Oh, da könnte es auch schön sein. Also das ist so
okay,
spontan, Sicht, spontan ist irgendwie cooler und damit habe ich bessere Erfahrungen.
Aber generell, gehen wir mal jetzt davon aus, du willst so einen 3-Wochen-Urlaub mal planen, irgendwo auf den Kanaren, keine Ahnung was, oder willst einfach mal die Welt entdecken. Da gehst du ja nicht mit Last Minute ran und sagst deiner Familie so, lass uns mal gucken.
Ja, es kommt drauf an. Ne? Also für nächstes Jahr steht ein USA-Urlaub an.
Oh ja, da bin ich auch gerne in der Planungssicherheit.
Weil mein Tantchen da in der Nähe von Boston wohnt und die ist 90 geworden übrigens dieses Jahr und immer noch mobil, egal. Und klar, da plant man ein bisschen im Vorfeld, weil ich war da schon ab und zu und sag dann, okay, an diesem Zeitraum könnte man dann noch dahin und hier. Man muss mal gucken, weil Inlandsflüge ja relativ günstig sind in den Staaten, dass man vielleicht nochmal von Boston nach DC fliegt und so weiter. Ich weiß, was du meinst, Planungssicherheit ist manchmal auch schöner.
Ja, vor allem, wenn es so unberechenbar ist manchmal auch, ne? Da Ausfälle, bla 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 und dann kommt halt quasi immer so ein Monatsdienstplan oder so ein Quartalsdienstplan und stellst du da, aber da habe ich doch eigentlich, also da wollte ich doch mal irgendwas machen. Ne? Da ist doch das Konzert, keine Ahnung, von Taylor Swift oder so. Ne? Da wollte ich doch hin. hingeht. Also wie flexibel muss zum Beispiel so ein Dienstplan heutzutage für alle sein? Ne? Ja. Auch für alle Generationen, muss man einfach sagen.
Ich glaube auch einfach, es ist ja nicht nur der Dienstplan, es ist, so wie du es ja schon so ein bisschen angeteasert hast, das ganze Konstrukt Präklinik, also das ganze Konstrukt Rettung in all seinen Facetten, sei es verschiedene Leistungserbringer, sei es, man wird für jeden Schmarrn teilweise da rausgerufen, muss sich, und das, ich finde, das ist viel schlimmer, also ich finde es viel schlimmer, jetzt im Vergleich zu Bauchschmerzen seit einer Woche, das ist mir eigentlich egal, da gucke ich mir das an und mache, ich finde viel schlimmer das Verhalten der Leute, also diese unfassbar krasse Erwartungshaltung oder, super, mein Taxi ist da, ich steig schon mal ein.
Ja gut, ich weiß nicht, meinst du, das ist so nee,
das macht mich mürbe.
Der ausschlaggebende Punkt, dass jemand sagt,
ich kenne Menschen, die waren unfassbar lieb, die waren empathisch, die waren sozial in jeder Hinsicht. Mit dem bin ich, bei meinem alten Arbeitgeber habe ich das so festgestellt, 8 Jahre gefahren und du erkennst eine Veränderung. Weil die Gesellschaft, die uns, also nicht alle, ganz wichtig, ne, aber ein Teil der Gesellschaft, die uns ruft, unfassbar sind. Also eigentlich.
Ja, aber ich glaube nicht, dass unsere, ich nenne sie jetzt mal Kundschaft, dass unsere Kundschaft jetzt unbedingt das große Problem sind. Ja, es gibt Idioten, es gibt Arschlöcher, es gibt,
ich glaub schon,
kann man nicht anders beschreiben. Aber ganz ehrlich, das macht mich vielleicht mal einen Abend, macht mich das mürbe, aber nicht für den gesamten Job. Weil dazu habe ich, also da muss man, mein Kollegium, finde ich, hebt das immer gut auf.
Ohne Frage. Die Kollegen sind geil.
Wir haben sich gegenseitig aufregen Team. Und wenn ich dann noch in Sarkasmus in so ein Mikrofon hier sprechen kann, dann finde ich das immer ganz toll. Ne? Oder das auf eine Tasse schreiben. Das ist immer ganz toll. Aber ich glaube, wenn du das Drumherum des Arbeitsplatzes, also dass du mitbestimmen kannst, dass du mitentwickeln kannst, dass du deine Meinung kundtun kannst und sich daraufhin vielleicht auch irgendwas zu Positivem ändert, weil du sagst, das muss irgendwie anders laufen, sonst funktioniert es hier nicht mit unserem Kollegium oder ähnliches. Mhm. Ich glaube, das ist schon eine ganz große Sache für die Leute heute. Früher ist man tatsächlich, ohne das jetzt ganz böse zu meinen, ist man einfach gefolgt. Da hat man gesagt, der Chef sagt, also machen wir das, gehorsam. Das war eine andere Generation, auch so, ich möchte fast schon nochmal sagen, noch so meine auch, deine meine. Aber ich glaube auf jeden Fall die von unseren Eltern. Noch dieses, wir müssen das tun, was der Chef sagt. Der hat den großen Überblick und so weiter. Heute sind wir aber durch unsere sozialen Medien, durch alles mögliche, was wir an Technik haben, ja so wissend über alles und können uns überall umgucken, auch wie läuft's bei anderen. Dass natürlich die Enttäuschung groß ist, wenn sie sagen, warum dürfen die mitbestimmen, wie ihr Dienstplan läuft, wie mein Arbeitsplatz aussieht, was gestaltet wird, was man tut zum Ausgleich dieses Arbeitsplatzes oder dieser Arbeit und ich nicht. Und warum macht der Chef das so und ich schlage ihm irgendwas Tolles vor, das ist doch eigentlich super für alle, weil alle haben gesagt, sie finden es toll und der Chef sagt, nö. Ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, dann wie oft man nö sagt, oder?
Ja, absolut. Nichtsdestotrotz ist, also du sagst es, ne, so Unberechenbarkeit, nicht wirklich krasse Planbarkeit, soziale Medien, die natürlich auch immer so einen Einflussfaktor darstellen. Mhm. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, die wir mal so im Kreis unserer Vertrautesten geführt haben. Ja. Für eine Seite ist der Job da, um Geld zu verdienen und für die andere Seite, also explizit unser beide Seite, ist dieser Job die Berufung. Weshalb wir natürlich auch nicht nur zur Arbeitszeit aktiv dabei sind, sondern auch außerhalb der Arbeitszeit Kontakt mit Kollegen haben, sowas wie den Podcast machen. Ich glaube oder ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es nicht mehr bei 100% der Kollegen der Fall.
Ja, wenn man jetzt mal von dieser Work-Life-Balance, ich hasse dieses Wort ganz ehrlich, einfach weil ich finde, dass die Arbeit irgendwie auch so ein bisschen das Leben mitbestimmt, es gibt ganz wenig, die nur sagen können, das ist nur meine Arbeit, ich mache diesen Job nur um des Geldes wegen, weil du bist irgendwann doch in dieser Bubble gefangen, dass du sagst, boah, da fühle ich mich verbunden, da will ich was machen, da will ich was erreichen. Absolut. Und natürlich die Menschen, die kannst du nicht ausblenden, mit denen du arbeitest. Also deine Kollegen. Ne?
Das will ich
und
auch gar nicht.
Den fühlst du dich dann natürlich auch verbunden und möchtest auch, dass es euch dann gut geht. Und du möchtest dich bestimmt auch mal abends auf ein Bierchen irgendwo in der Kneipe, was auch immer, trinken oder zu Hause setzen und sagen, boah, war das heute ein interessanter Tag oder boah, war das ein Kacktag, da kennst du Frau Müller und so weiter. Ja, die hat mich auch schon mal genervt und so weiter, aber sonst läuft's. Ne?
Genau.
Wenn dann nicht noch irgendwie kommt so, boah, der Dienstplan schon wieder, ne? Oder boah, keine Ahnung, die Kaffeemaschine ist schon seit 3 Wochen kaputt. Ja, oder sowas. Das sind so Faktoren, die sollte man nicht lange gedeihen lassen. Die muss man heutzutage daran. Es gibt alte Kollegen, die sagen zum Beispiel, wir mussten da auch durch, da müsst ihr jetzt auch durch. Ja, nee. Ne?
Nee, die Zeiten sind vorbei.
Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Aber also Flexibilität sollte heute an der Tagesordnung stehen. Auch Planungssicherheit muss auf der Tagesordnung stehen, glaube ich. Und dass die Leute wirklich mitreden können. Nicht in allem. Das gibt viele Sachen, da müssen sie jetzt auch nicht mitreden. Da gibt es einfach auch Gründe für, ja, strategisch und so weiter. Aber einfach mal zuhören. Mhm. Einfach mal drauf achten, was da so kommt. Die sind nicht dumm da unten.
Genau. Ja. Nichtsdestotrotz, und das finde ich auch immer nochmal wichtig zu erwähnen, du bist eine Leitung, genau wie ich in meinem Part in der Leitung bin. Ja. Man darf allen Wünschen, die ich, am liebsten würde ich ja alle Wünsche erfüllen, der Kollegen, um Gottes Willen, wenn ich die Mittel hätte und die Befugnisse, bitte, Attacke. Natürlich darf man nicht die Betriebswirtschaftlichkeit komplett aus den Augen verlieren. Ne? Also gerade wenn es um Arbeitszeit und Co. geht, gerade jetzt in meinem Part, ich finde auch so eine Fortbildung, also gerade jetzt Fortbildung, um für die Kollegen zu sprechen, ein unfassbar wichtiges Thema, was immer und immer Jahr ein, Jahr aus wieder auch von neu starten muss.
Das gehört auch zur Personalentwicklung.
Genau.
Also wenn ich mein Personal fortbilde, nicht immer mit dem gleichen Scheiß, man ja aber sagen. Aber wenn ich dann entwickle ich die, dann sorge ich für ihre Entwicklung. Das merken die ja auch sofort. Natürlich. Dass sie sagen, boah, geil. Also am Anfang dachte ich so, bäh, aber dann hat es mich doch weitergebracht.
Genau. Ja. Aber was ich jetzt sagen möchte, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir haben ja im MacPom die 30 Stunden Fortbildungspflicht für jeden Kollegen. Und diese 30 Stunden Fortbildung sind natürlich auch Arbeitszeit. So. Lassen wir, also Punkt.
Durchaus,
ja. Genau, nee, das ist ja so festgelegt.
Mach ich ja für die Arbeit.
Genau, das ist so festgelegt. Wenn ich jetzt entscheide, Kollege X, Y und Z, gehen bitte aber noch zu dieser Fortbildung, obwohl das außerhalb der 30 Stunden ist, weil die schon voll haben, ist das natürlich auch Arbeitszeit für die, weil ich das entschieden habe, dass die da hingehen. Aha. Umgekehrt ist, ich nehme jetzt mal dich, du sagst, hey, ich gehe da jetzt zum ITLS-Kurs, von mir aus. Machst das aber auch komplett auf deiner Basis. Mhm. Da muss man schon wieder nachdenken, ist das jetzt Arbeitszeit oder ist das jetzt dein privates Vergnügen?
Ja.
Ich weiß, also wenn es nach mir ginge, ich würde da jedem Arbeitszeit hinstellen, ganz ohne Frage. Aber, und da muss man, das meine ich mit Betriebswirtschaftlichkeit, da muss man immer ein bisschen gucken. Also, und das ist so, das ist der Punkt, wo die Kollegen dann doch ein bisschen folgen müssen. Auch, na, aber da geht es ja leider Gottes immer noch mal ums Geld.
Man kann es ihnen ja begründen. Also ich glaube, wenn man Nein sagt, dann ist das also wie beim Kleinkind. Mhm. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass die Kollegen alle Kleinkinder sind, aber ohne Begründung ist das Kacke.
Ja, klar. Ja,
also natürlich. Ich will ja daraus auch lernen. Wenn ich irgendwas vorschlage und da wird Nein gesagt, möchte ich ja wissen, warum. Ne? Und da muss ja jetzt natürlich nicht die tiefsten betriebswirtschaftlichen Gründe ausgezählt werden, aber einfach sagen, es ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht einfach gerade nicht möglich.
Genau.
Ne? Oder wir können uns das nicht lassen. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern wir können es einfach nicht machen. Oder auch aus rechtlicher Sicht. Ja. Es gibt da viele Sachen, die kann man da einfach mal anbringen, statt einfach nur Nein zu sagen.
Ne? Nee, ich möchte behaupten,
dass es da relativ viele Leitungskräfte in Deutschland gibt, die leider einfach nur Nein sagen. Oder nicht mal zuhören. Nee,
ich finde Begründen ganz wichtig, weil das ist sowieso für das Miteinander. Das ist, finde ich, immer elementar, Kommunikation. Und ich glaube, wenn man es gut begründet und sinnvoll begründet, dann wird es auch akzeptiert. Oder wird es eher akzeptiert als ein Nein.
Genau.
So, wollen wir kurz Pause machen?
Wir machen kurz Pause. Ihr seid gleich weiter dran nach der Werbung. Falls eine kommt, geht's gleich weiter mit unseren Einsatzstories.
Ich habe die Pause mal genutzt, ne, zu unserer Halloween-Frage.
Hast du mal nachgeschaut,
ja? Ich hab recht, es kommt aus dem Keltentum quasi. Also Halloween kommt aus Europa. Und zwar schon vor ganz langer Zeit, vor 2000 Jahren ungefähr.
Und wie ist es dann nach Amerika geschwappt? Und wir haben es gar nicht mehr gefeiert?
Ja, also genau, es war quasi im Keltenbereich. Also wurde eigentlich gesagt, zu Ende des Sommers, Beginn des Winters, so wurde es eigentlich eingeführt. Und dann kam ja im Christentum auf einmal der 1. November dazu mit Allerheiligen. Hieß aber auch All Hallows Day. Ne? Der Abend davor hieß All Hallows Eve. Und deswegen war wahrscheinlich dann sprachlich Halloween draus wurde. So, und das Ganze brachten einfach die Auswanderer im 19. Jahrhundert in die USA rüber. Und dann gab es da Kürbisse, Kostüme, Trick or Treat wurde dazu gepackt und natürlich ganz viel Kommerz.
Klar, ne? Das sowieso, das ist ja jetzt mittlerweile auch bei uns in Deutschland, weil so in jedem Einkaufsladen, den ich gegangen bin, war der Laden besser dekoriert als meine Haustür heute für Halloween. Ich habe gestern versucht, noch für unsere Wachen so ein bisschen Halloween-Deko einfach so zu suchen. Nichts mehr, alles ausverkauft, alles weg. Wirklich die Leute konsumieren, aber es ist auch gut so für die Wirtschaft. Naja, war auf jeden Fall spannend.
Genau, die Kostüme übrigens, die kamen einfach daher, dass immer zu diesem Fest oder zu diesem Brauch quasi, wurde in der Nacht ein großes Feuer entzündet, weil man die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten, die war in deren Glauben besonders dünn. Und man wollte einfach die bösen Geister vertreiben mit Masken, mit Kostümen und so weiter.
Ah, ja.
Und ihnen auch Opfergaben dalassen. Ne? Das hat man dann quasi so ein bisschen adaptiert, eben Süßes oder Saures, die Kostüme und so weiter. So.
Hättet ihr nicht gewusst bestimmt, oder? Aber vielleicht weiß der ein oder andere das, aber man lernt ja auch ab und zu mal was in diesem Podcast.
Ja, oder wenn man im Rettungsdienst sagt, der Tag, an dem Latexmasken und Kunstblut Hochkonjunktur haben.
Ja, ist wirklich so. Es ist wirklich für den Rettungsdienst auch manchmal ein bisschen schwer, ne? Zu unterscheiden zwischen echter Verletzung und Nichtverletzung. Ja, immer wieder spannend. Mike, wir haben ja wieder so ein paar Einsätze erlebt in letzter Zeit. Ne? Ich versuche, also ich muss mir wirklich mal angewöhnen, die auch aufzuschreiben. Ich habe jetzt wirklich auch nur aus dem Gedächtnis so ein paar rausgeholt, die ich in letzter Zeit hatte. Aber ich muss sagen, sie sind nicht, ach, vielleicht doch spannend für euch. Vielleicht sind sie einfach nur für uns nicht spannend, weil wir sie jeden Tag erleben. Mal gucken. Ja.
Also ich finde meine spannend.
Ich finde meine Überschrift auf jeden Fall spannend. Grippeschutzimpfung im Bahnhof.
Ich find jeden
ist schon wieder so eine Überschrift. Ne?
Wenn ich das so reinschreibe. Also entweder reden wir von Heroinentox auf dem Klo. Weiß ich nicht. Da wollten wir impfen. Auf einmal,
Ja, neben Heroin hat es nichts zu tun. Aber man könnte meinen, es geht um Spritzen im Bahnhof. Ne? Es ist so krass, wie Bahnhöfe einfach verrufen sind.
Oh Gott, oh Gott.
Konsum, ja.
Sorry an dieser Stelle.
Ja. Genau, also Grippeschutzimpfung am Bahnhof hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass irgendwie Heroin oder anderes verteilt wird. Nein, es war, wir wurden gerufen zum Hauptbahnhof bei uns. Und mussten sehr weit laufen tatsächlich. Meine Kollegin war ja die Einsatzführerin. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, habe gesagt, du, folg dir mal. Ne? Azubine war mit dabei. Und habe gesagt, wollen wir nicht gleich eine Trage mitnehmen? Weil ich sehe schon, das wird ein weiter Weg. Und die nehmen wir doch wahrscheinlich sowieso erstmal raus aus dieser kalten Halle. Nein, man hat sich dagegen entschieden.
Wer durfte doppelt laufen?
Genau, da kommen wir gleich, genau. Auf jeden Fall bis runter Straßenbahn und so weiter, da saß dann schon, also man konnte schon von oben gucken, dass wir definitiv bald eine Trage drauf brauchen werden. Es war eine ältere Dame. Ja, eine ältere Dame, die da wirklich sehr erschöpft lag und nicht mehr konnte, zusammen mit ihrem Mann, die in der Straßenbahn einfach kollabiert ist und dann rausgezerrt wurde von ihrem Mann und anderen Leuten. Die anderen Leute haben sich alle verkrümelt.
Ich dachte jetzt, Straßenbahnfahrer, Fahrplan.
Hallo. Ja, ja.
Ich auch.
Nein.
Straßenbahn.
Der Witz kommt ja noch. Nimm doch nicht alles vorweg, aber egal. Ja, es war tatsächlich so, dass die Ersthelfenden, die sie mit rausgetragen haben, wieder in die Straßenbahn eingestiegen sind.
Oh Gott, ist das böse? Ich lache auch noch drüber.
Und sie haben dort einfach mit ihrem Mann liegen lassen. Also der Mann war es da und so weiter, ne? Oh. Weil sie mussten ja weiter und die Straßenbahn musste auch weiterfahren.
Ist das böse?
Herrlich, oder? Ja. Genau. Auf jeden Fall, die Dame war etwas erschöpft. Sie war auch nicht gerade jetzt mehr die fitteste. Hat eine Grippeschutzimpfung gerade eben erst bekommen. So vor ich glaube mal so ungefähr, also heute Morgen, es war schon nachmittags. Und das hat ihr so ein bisschen die Dings unterweg, ne? die Socken ausgezogen auf jeden Fall und sie war da etwas geschwächt und ihr war übel und ihr war schlecht. Grippeschutzimpfung, super wichtig, super klasse, sollte man auf jeden Fall regelmäßig machen, aber manchmal kann es halt auch einfach, es heißt auch danach bitte erstmal nichts Anstrengendes machen die nächsten 2 Tage. Ne? Und für so eine ältere Dame über 90 ist das halt einfach anstrengend. Ne? Letzten Endes hat sie sich dann auch noch auf meinen Schuh erbrochen, naja. Danach dachte ich, wir konnten mal einen Kotzbeutel rausholen, aber dann war es schon zu spät. Und dann sagte ich nur noch so, ich hole mal eine Trage. Ne? Genau, bin dann wieder hochgefahren. Unser Aufzug ist ja doch relativ groß und winklig und alles mögliche mit etlichen Aufzügen und so. Aber toi, 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 muss man sagen, die Leute haben wirklich alle Platz gemacht, außer eine Dame, die es nicht eingesehen hat, für meine Trage Platz zu machen. Da habe ich die Trage einfach reingeschoben und ihr gezeigt, warum sie jetzt hier Platz machen sollte. Sie hat dann den Aufzug oder die Aufzugsfahrt mit mir verbracht. Ja.
Und die war lang.
Ja, relativ. Nee,
geht nur eine
der Aufzug, der dauert ein bisschen. Aber
du
bis
musst
der
den Aufzug auch noch wechseln zwischendurch.
Ja, ne? Und sie saß da. Ich so, sie wollten das so. Jetzt sitzen wir hier. Lassen Sie uns runterfahren. Ne?
Oh Gott.
Ja, also da bin ich gnadenlos. Ne? Also wenn ich sage, Rettungsdienst, Notfall, wäre schön. Ich bin ja immer höflich und sage immer, wäre schön, wenn sie jetzt alle aussteigen würden. Und wenn da eine sagt, nö, sehe ich nicht ein, ne? Kann ja jeder sagen, da haben sie nicht mit mir gerechnet. Ne? Also ich wollte sie nicht verletzen, aber manchmal muss man auch einfach ein bisschen dreist sein dann, von meiner Warte aus. Und auf jeden Fall, wir haben sie eingepackt, sie hat eine Infusion bekommen, sie hat eine warme Decke bekommen und ich muss sagen, im RTW, da hat die wieder ordentlich Rabatz gemacht. Ne? Da war die da und da musste aber auch alles dabei sein. Wo ist meine Handtasche? Wo ist meine Jacke? Wo ist mein Schal? Ich muss alles dabei haben. Hier wird nicht losgefahren, bevor ich so, gute Frau, vorher haben sie noch gar keinen Mucks gemacht. Was ist denn jetzt los? Ja, mir geht's jetzt wieder besser. nachdem ich mich erbrochen habe. Ich so, das ist schön.
Na, kaum wurde sie von ihrem Mann getrennt. So,
ja, endlich. Also, ja, oh Gott. Jetzt, wo wir hier sind. Ja. Nein, sie kam in die Klinik, hat sich auch 5000 Mal bedankt, hat sich 3000 Mal entschuldigt und dass es ihr alles so peinlich ist. Aber ja, hey, ne, das kann passieren. Auf jeden Fall gut, dass sie den Rettungsdienst gerufen haben. Die DB-Sicherheit hat auch gut mitgeholfen, Aufzüge aufgehalten, außer den Einhalt. Naja.
So. Wichtigste Frage, wie geht's deinem Schuh?
Mein Schuh ist wieder sauber. Ja, mein EWS-Schuh.
Gott, oh Gott. Ja, aber wie du sagst, Grippeschutzimpfung, bitte machen. Das ist eine gute Sache. Ich mache es regelmäßig, also jährlich quasi. Und ich fahre damit aber ganz gut durch.
Ich finde es spannend. Ich war doch letztens bei dir auch auf der Wache und da hieß es plötzlich Reanimation. Du müsstest doch eine Reanimation gehabt haben, oder?
Ja, das war lustig.
Warum?
Also, wir waren gerade auf 1 unterwegs und dann kam die Meldung und dann Vitalreanimation.
Oh ja, da denke ich so, okay, jetzt geht's mal um die Wurst.
Genau. Unsere Anfahrt war ungefähr 5-6 Minuten. Ich habe dann geguckt, ach Gott, das NEF von der anderen Stadtseite kommt.
Ja.
Das wird ja spannend.
Das könnte was werden und richtig länger dauern, ja.
Aber wir waren auch zu dritt, ne, mit Azubi und warum? Ist ja super, wir sind zu dritt, das kriegen wir ganz wunderbar hin. Und war natürlich in meinem Köpfchen auch schon vollends motiviert.
Ja.
In jeder Hinsicht. Und dann kamen wir da an und ich habe einen riesen oder eine große Schwäche.
Ja.
Ich lese zwar kurz mal auf dem Pieper, wo wir hin müssen, wo ich klingeln muss und was gemeldet ist, aber exakt diese Information habe ich nach ungefähr 1,8 Sekunden wieder vergessen.
Ja. Stimmt.
Das heißt, ich steige aus dem Auto aus, bin froh, dass meine Kollegin vor dem Haus geparkt hat, dass ich
die RTW-Demenz, ich kenne das. Ja,
dass ich mich nicht mehr verlaufe, aber es waren halt mehrere Klingeln und dann habe ich immer nach hinten geschrien, hey, wo muss ich klingeln? Und irgendwann kam dann aus dem oberen Stockwerk eine Dame, die uns zugerufen hat, ja, sie müssen da klingeln. Und dann sagte ich, okay, warte mal, wenn die jetzt von da oben ruft und die gehört dazu, wer reanimiert denn gerade? Das war also in meinem Kopf einfach, da drückt doch hoffentlich einer, wenn eine Reanimation gemeldet ist. Naja. Wir sind da hochgegangen und ich kann das Ganze ganz schnell abkürzen. Ich habe selten so einen wachen Menschen gesehen, wohlgemerkt eine Reanimation, wie unser Patient. Also es war keine Reanimation und die Frau versichert mir auch, sie habe nie geäußert, dass er nicht mehr atmet oder sonst was. Aber nichtsdestotrotz war dieser ältere Herr ordentlich kaltschweißig, ordentlich käsig und massiv verlangsamt. Und ich dachte erst so, okay, ja, Herz vielleicht. Nein, keine Schmerzen, nichts. Okay, ja, also trotzdem alles natürlich gemacht. EKG war blande. Und irgendwie dachte ich, okay, Mensch, hat er was getrunken? Kann ja auch sein. Nee, versichert er mir nicht. Und Kreislauf war ordentlich im Keller, also irgendwie bei 90. Dachte ich, was ist denn los mit dem? Also irgendwie, keine Ahnung, wir kamen nicht drauf. Ich musste mir ganz kurz in diesem Einsatz auch noch einen kleinen Spaß machen, weil ich wusste ja, wer auf dem NEF sitzt, nämlich unsere ärztliche Leitung.
Ah, ja, okay.
Und was macht denn natürlich ein guter Ausbilder? Der stellt sich erstmal ganz geschmeidig an die Wohnungstürschwelle und pfeift ins Treppenhaus, während Notärztin und Kollege denn da hoch. Und die hat mich angeguckt mit einem Blick.
Weil du da standst.
Weil ich da stand in aller Ruhe und Mike, warum reanimierst du nicht? Oh, fertig.
Level durchgespielt.
Ja. So, und dann nach Infusion und ein bisschen aufpäppeln, Beine hoch und so, wurde er ein bisschen wacher und hat auch ein bisschen Farbe bekommen und dann ich sagte, hey, also was ist passiert? Wie kommen wir dahin? Ja, und hat er ein bisschen links und rechts erzählt, was alles gerade so los ist. Und auf einmal kam es. Und ich fand das irgendwie putzig, aber andererseits auch bemerkenswert. Habe denn, und ich zitiere, ich habe ein Video auf YouTop gesehen.
Auf YouTop.
Mhm. Auf YouTop, dachte ich. Ach, cool. Also, ja klar, also ja, mein YouTube.
Was kommt jetzt?
Ja, ne? Dachte ich, okay, finde ich ja cool, dass dann auch die älteren Herrschaften dann auch irgendwie noch so unterwegs sind. Und dann, da habe ich gesehen, da gibt es so einen Energy-Drink, den man sich selber zu Hause machen kann, der so gut für Kreislauf, Blutzucker und Co. ist.
Mhm.
So wie du sagst, jetzt klären sie mich auf. Ich bin gespannt. Ja, also, man nehme einen Kaffee, packe dazu Zimt, Kakao, Kokosöl und Ingwer.
Okay.
Allein von den Zutaten fand ich schon, weiß ich nicht.
Zimt, Kakao, okay, finde ich noch spannend. Ne?
Ja.
Aber Kakao, Ingwer im Kaffee, okay. Ja.
Also Ingwer kommt bei mir, wenn ich wirklich mal erkältet bin, dann so Zitronen-Ingwer.
Jetzt bin ich gespannt. Also Zimt hat ja mehrere Wirkungen. Das ist immer ganz spannend, ja.
Genau. Und ich so, krass, ja. Also
Wie viel Zimt hat der da gemacht?
Ein Löffel, also ein Teelöffel. Und das finde ich sehr viel, ehrlicherweise.
Schon relativ viel, ja.
Hat mir das auch erklärt. So. Ja. Also ganz kurz mal zur Aufklärung an dieser Stelle. Ich musste das dann googeln, weil mir hat das gar nichts gesagt, diese Kombination. Da dachte ich, okay, schaue ich mal. Es ist anscheinend ein sehr beliebtes Getränk. Habe ich noch nie von gehört. Hat
bestimmt auch noch einen Namen dazu.
Ja, wahrscheinlich. Oder? Das habe ich aber nicht mehr gefunden. Also ganz kurz dazu, Zimt hat so ein paar durchaus positive Eigenschaften. Es kann den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Verbessert die Insulinsensitivität und wirkt auch ein bisschen entzündungshemmend oder mein Lieblingswort antioxidativ. Geil. Ne? Im Kaffee hat es durchaus den Effekt, dass es diesen Koffeinkick ein bisschen nach unten pegelt, dass man nicht gleich so, hallo, hier bin ich, macht. Und der Blutzucker auch weniger stark ansteigt, ne? Und genau. So, das ist das eine. Kakao, wenn man so ungesüßten, also am besten rohen Kakao da reinmacht, erhält zum Beispiel Theobromin, Magnesium oder auch Antioxidantien und aber auch geringe Mengen Koffein. Und das unterstützt am Ende auch ein bisschen die Wachheit und die Stimmung. Also zum Beispiel Theobromin wirkt mild stimulierend, also hält auch so ein bisschen wach, aber hält deutlich länger an als Koffein. Das mal dazu. So, Kokosöl mag ich sehr gerne. Also das könnte ich überall reinmachen. Da bin ich total, damit brate ich übrigens auch gerne. Egal. So schnelle mittelkettige Fettsäuren, die Leber direkt in Energie umwandelt. Also total toll, wenn man drüber nachdenkt. Und Ingwer. Ingwer als solches ist natürlich auch bekannt. Entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und magenfreundlich. Und jetzt kommt der Punkt, das habe ich denn gefunden, magenfreundlich in Maßen. Das ist entscheidend. Ja. Und er hat wohl von jedem, weil es ihm einfach nicht ganz so gut ging, ein bisschen mehr reingemacht. Und das Ganze hat er auch noch auf nüchternen Magen gemacht. Und das hat ihm einfach dann wahrscheinlich komplett die Schuhe ausgezogen.
Meinst du, das hat ihm voll weggehauen?
Also es passt vom Zeitablauf. Also er hat das eben zu sich genommen, getrunken, so irgendwie zur Kaffeezeit, weil er einfach irgendwie platt war den ganzen Tag und hat auch nichts gegessen und das dann dahinter genommen. Und dann kam die Frau nach Hause und dann ging einfach gar nichts mehr. Dann lag er da halt. Und hat dann auch, ja, er hat alles, ich habe auch Dosierungsangaben gefunden und er hat von allem schon sportlich mehr reingemacht.
Okay, ja. Ne,
also gerade auch mit dem Teelöffel Zimt, da war das ist schon eine Ansage, ein Teelöffel.
Ja. Man muss nämlich bei Zimt auch, weil, also hat eine antioxidative Wirkung, hat tatsächlich auch so, du sagtest ja, diese Sensitivität für Blutzucker, kann auch den Blutzuckerspiegel, das nüchtern Blutzucker ist tatsächlich ein wenig senken, ist jetzt aber keine Therapie für Diabetiker.
Ja, ne? Ja.
Freunde, ihr wisst ja, im Rettungsdienst gehen wir täglich sehr sorgfältig mit sensiblen Daten um. Und privat sollten wir das genauso tun, weil Datenbroker sammeln und verkaufen unsere persönlichen Informationen, also Adressen, Telefonnummern und sogar Infos über deine Familie auf Webseiten und überall, wo ihr im Netz seid. Das führt nicht nur zu Identitätsdiebstahl oder Betrug. Ich selbst war mit Scams überflutet. Und gerade im Einsatz, wer das Handy andauernd in deiner Hosentasche bimmelt, macht dich das vollkommen kirre. Seit ich Incogni nutze, hat sich das massiv reduziert, weil Incogni entfernt automatisch deine Daten von hunderten Datenbroker-Webseiten und sorgt dafür, dass sie nie wieder auftauchen. Und das Beste ist, Incogni ist die erste und einzige Lösung, die von Deloitte unabhängig zertifiziert wurde. Das heißt also, dass diese Daten wirklich entfernt werden, regelmäßig nachgefasst und Bestätigung dokumentiert werden. Das heißt, ihr seht also wirklich, wo die Daten gelöscht werden. Und wenn noch irgendwo mehr über dich online stehen sollte, kannst du das Custom Removal Feature nutzen. Einfach den Link einschicken und ein dedizierter Privacy-Experte von Incogni kümmert sich um den Rest. Und das könnt ihr jetzt auch nutzen. Geht auf incogni.com/retterview oder gebt den Code RETTERVIEW ein und erhaltet 60% Rabatt auf den Jahresplan. Nutzt es jetzt, während ihr den Podcast hört, weil Datenschutz nicht nur im Einsatz, sondern auch im Alltag überlebenswichtig ist. Und man muss noch zwischen zwei Zimtarten unterscheiden. Es gibt einmal den Zyolon-Zimt. Das ist so der echte Zimt. Das muss auch so auf der Packung übrigens draufstehen. Zyolon-Zimt mit C-E-Y, glaube ich. Und dann gibt es noch den Cassia-Zimt. Cassia-Zimt ist den wir im Supermarkt kaufen. Der China-Zimt quasi. Der ist einfach günstig Zimt. Und so weiter. Ja. Und den sollte man nicht so regelmäßig zu sich nehmen. Na, also den Zyolon, da kann man ruhig regelmäßig was nehmen. Den Cassia sollte man nicht unbedingt immer nehmen. Deswegen da bitte immer aufpassen bei regelmäßiger Einnahme von Zimt. Bitte nicht so viel. Bitte macht das nicht. Ne? Also auch der Lipidstoffwechsel soll ja immer so ein bisschen in der Nebenwirkung auch ein bisschen angeregt werden oder gesenkt werden dann teilweise auch. Deswegen da bitte immer aufpassen, wenn ihr irgendwie so eine komischen experimentellen Sachen macht. Auch wenn vieles im Supermarkt einfach zu erhalten ist, muss nicht immer alles gut sein, wenn man es auch in großen Mengen nimmt und regelmäßig. Ja, kann halt auch mal schwierig werden. Ja.
Und dann habe ich, genau, ich habe dieses Rezept ja gefunden. Da stand wirklich ganz unten in Rot und dick und fett, bitte nicht auf leeren Magen, weil dann kann die Mischung sehr intensiv sein. Alles klar.
Ja. Hast du mal die Zimt-Challenge früher gesehen? Also das, kanntest du das?
Wo die Leute ich hab's gesehen.
Löffelweise Zimt in den Mund gesteckt haben.
Wer keinen Bock auf seine Leber hat, bitte.
Nicht nur das, das ist lebertoxisch ist übrigens auch noch, ne?
Ja, genau.
Deswegen. Ja, und du kannst ersticken, weil du, wenn du.
Das ist so ein feines Pulver einfach.
Das Pulver auspustest, weil du dich da, das ist sehr scharf, und du atmest diese Rinde ein, das landet in der Lunge, kommst zu Lungenödem, viel Spaß dabei. Ja. Ja, macht so eine Scheiße nicht.
Macht mal nicht. So. Aber spannender Einsatz, also auch wieder so ein bisschen, ja, so angefangen Dr. House zu spielen, weil man will ja auch manchmal wissen, woher was kommt.
Ich war ja letztens mit Tonio mal wieder unterwegs.
Ja, ich muss auch mal, weil ich sehe ja die Überschriften hier und ich finde die Überschrift super.
Ja.
Geburt ein Jahr mit Tonio.
Ja.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, was du mir erzählen willst jetzt.
Na, man könnte meinen, ich war jetzt ein Jahr, aber ich war tatsächlich herrlich. Also ich war mit Tonio unterwegs und ich weiß gar nicht, warum da ein Jahr drauf stand auf der Meldung. Irgendwas mit ein Jahr stand drauf. Wahrscheinlich wollte er einfach sagen, das Kind wird jetzt geboren oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Geburt. Stand drauf und, das fand ich noch besser, Fruchtblasedefekt.
Ist ausgelaufen.
Es war so ein Tag, wo wir so dachten, boah, so wenig Einsätze, das ist schon echt komisch. Und ich wette mit dir, also Ton und ich saßen schon auf dem RTW, weil wir dachten so, wenn jetzt ein Einsatz kommt, dann sind wir gleich bereit, dann fahren wir gleich los. Und so kurz vor Feierabend kam dann genau diese Meldung, ne? Geburt, Fruchtblasedefekt, ein Jahr, keine Schwangerschaftswoche, nichts. Ne? Und Tonio so, ach du Schande, nee, okay, bei allen Einsätzen, die ich heute haben wollte, das wollte ich nicht haben. Ja, jetzt nicht noch eine Geburt, Christian, du hast letztes Jahr schon eine gemacht, nee. Ja, dann sind wir dahin, haben nochmal also noch mal alles durchgegangen, was nehmen wir mit? 11. Stock, yay. Ne? Haben Aufzug? Dann, ja, Gott sei Dank, einen Aufzug, aber auch nur so ein sehr kleiner. Und wir nehmen ja alles mit, ne? Inklusive Azubine. So.
Die musste laufen.
Wir also los, ne, mit Sauerstoffrucksack, Kreislaufrucksack, Kinderrucksack, Geburtentasche, Abnabelungsset, Defi,
Absaugung
und eben auch noch das Tablet, ne? Das war ganz wichtig. Und dann erstmal hoch. 11. Stock. Guckst du dich um? Das Problem ist bei unseren Plattenbauten, dass wir teilweise so Plattenbauten hatten, die so Durchgangsflure haben.
Ja.
Die sind aber nicht in jedem Stockwerk.
Ja, das stimmt.
So, das war hier auch so.
Ach, guck mal.
Das heißt, wir mussten erstmal mit all unserem Sack und Pack in den 10. Stock runterlaufen, um da durch den Durchgangsflur irgendjemanden zu suchen. Ja, und dann war das noch ganz gewitzt, dann stand da irgendein, ich nenne es jetzt mal ein asiatischer Name drauf, der aber nicht mit dem übereinstimmte, der da irgendwie jetzt an der Klingel stand. Wir haben einfach wahllos nur nach, okay, sie wohnt im 11. Stock. Wir gucken mal, das könnte asiatisch sein, da klicken wir mal drauf, weil das stimmte alles nicht, was da auf dem Leitstellendings drauf stand. Ja, danke dafür. Um dann eine Frau zu empfangen, die uns freudig empfing und sagte, hallo. Und ich dachte so, Gott sei Dank, keine Geburt. Ne? Und dann sagte sie auch, naja, Fruchtblase geplatzt. Da ist meine Tasche, ich würde gerne ins Krankenhaus. Ich hol mal den Tragestuhl, hab dann fast wieder alles mitgenommen, so wie so ein Packesel. Ja, es war alles fein, keine Wehen, einfach nur Fruchtblase schon geplatzt. Und die Tasche war so schwer, als wenn da, keine Ahnung, 50 Wackersteine wirklich verladen wurden. Ja, sie möchte jetzt ins Krankenhaus.
Wollen wir mal Diskussion aufmachen? Warum hast du einen Tragestuhl geholt? Warum hast du einen Tragestuhl geholt?
Naja, ich wollte jetzt trotzdem keine weitere Belastung dieser netten Schwangeren noch mit Laufen und so weiter. Aber eigentlich schon.
Ja, also.
Ich finde, das gehört zum Service. Nein.
Wow. Nee, also. Ich muss mich immer an die Geburt des Kindes meines besten Freundes erinnern. Da wurde ich morgens um 4:30 angerufen, weil er kein Führerschein und sie halt hochschwanger. Naja, gesagt, hey, ruf mich an, ich komme, ich bringe euch hin. So, morgens 4:30 geht los, alles klar. Geht los heißt übrigens wehen alle 3 Minuten. Das ist seine Empfindung von, wir könnten mal langsam in die Klinik.
Alle 3 Minuten?
Ja, ich habe das dann auch mal kurz
Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Diskussion, warum noch kein Tragestuhl mehr?
Nee, weil, kannst du sagen, hey, wie sieht's aus? So 3 Minuten habe ich verstanden. Wie sieht's aus, Fruchtblase? Nee, die ist noch intakt. Na denn, ihr wohnt im Dachgeschoss, 4. Etage. Na denn, gehen wir mal die Treppe jetzt runter. Ne? Ganz kurz, ich war privat da, ich war jetzt nicht mit dem RTW da.
Ja.
Und dann sind wir doch zu Fuß artig die Treppe runtergelaufen. Und der Spruch, den sie auf jeder Zwischenebene gesetzt hat, mein Becken explodiert gleich. Das fand ich, also nein.
Ja, deswegen der Tragestuhl.
Ja, haben wir so hingekriegt. Ich habe noch um 3 Handtücher gebeten für meinen Sitz. Weil mein Auto.
Also ich möchte es ja auch einer schwangeren Dame, wenn sie jetzt plötzlich den Rettungsdienst schon da hat, schon das angenehm wie möglich zu machen. Und ich möchte auch nichts weiter einleiten, wenn die Fruchtblase da schon geplatzt ist. Ne? Nicht, dass das Kind irgendwie meint.
Ja, gut, also viele machen ja Treppensteigen für Einleitung.
Ja, genau.
Das, deswegen, das ist so ein Usus. Ja,
das müssen wir jetzt nicht haben. Ja. Aber. Und ich verstehe das vollkommen, wenn man, ich sage jetzt mal schulungsmäßig, die Leute laufen lässt und sagt, und sehen Sie, bis zum Taxi hätten sie es auch noch allein geschafft.
Genau, und ja. Vor allem mit Aufzug und so weiter. Also
sie war alleinlebend,
genau,
sie hatte
ich war,
Angst,
es ich war ihr nicht erstes da, genau, Kind. Und ich war nicht dabei, deswegen genau. Ist ja eine Frage aus der Entfernung, alles gut.
Und letztendlich waren wir scheinbar auch alle so erleichtert, dass wir gesagt haben, ja. Komm, wir holen jetzt einen Stuhl und so weiter. Ja, aber wie gesagt, also allein diese Einsatzmeldung war schon echt spannend, ne? Mit Fruchtblasedefekt und so weiter, warum auch keine Schwangerschaftswoche aufschreiben. Hey, ne? Mhm. Ist ja Quatsch. Und Tonio, der erstmal, ich möchte fast sagen, schweißgebadet ausgestiegen ist, weil er dachte, er muss jetzt hier gleich eine Einleitung machen, ne? Oder hier muss gleich ein Kind rausholen. Und das dann doch nicht wahr. Ja, ja, es kann ja immer passieren und hey, man hat schon draus gelernt, was ich zum Beispiel erlebt habe. Ne?
So, ich will auch noch was von mir geben. Ich hab noch ein paar Einsätze mir niedergeschrieben.
Ja, ich sehe schon.
Ja. Spannendes Stichwort: Apoplex in einer neurologischen Klinik. Das war unser Stichwort.
What?
Ja, genau.
So Schlaganfall in einer Rolle.
Okay. So,
dazu jetzt bin ich gespannt.
Genau. Und dann gucke ich aber noch, alles klar. Also ganz kurz, wir haben in Rostock im Prinzip unsere Universitätsklinik ist so ein bisschen aufgeteilt über die Stadt. Mhm. Wir haben die Akutneurologie, die ist da auch, wo die zentrale Notaufnahme ist, aber es gibt auch neurologische Fachabteilungen, die sind in einem anderen Stadtteil.
Ja.
Und da war einfach ein Patient und der hat anscheinend einen Schlaganfall erlitten. Und die haben dort aber keine Therapiemöglichkeit, keine Bildgebung, deswegen eben der Transport. Also alles klar, gut, kriegen wir hin. Als wir da ankamen, und das wird gleich für ganz viel Diskussion sorgen, weil ich werde, glaube ich, ganz viele böse E-Mails kriegen, das ist okay, habe ich dort einen wirklich, und ich muss es leider so bezeichnen, Hühnerhaufen an Pflegekräften und Ärzten gesehen.
Ja.
Da dachte ich, warum sind die alle so nervös? Ich meine, ja, ein Schlaganfall ist nicht schön, aber mein Gott, das ist jetzt Zugang, Transport und los. Nee, als ich da ankam, sehe ich schon das Dilemma, der hat mich gekrampft und zwar sportlich gekrampft. Also, ah, okay, gut, ja, gucken wir mal. Und dann gab es schon wirklich Probleme der Übergabe. Also wir haben von insgesamt am Ende 2 Ärzten eine Übergabe bekommen plus noch 2 Pflegefachkräfte und ich wusste gar nicht mehr so richtig, was
die
jetzt war.
Die haben alle gleichzeitig geredet oder was?
Ja, immer so im Wechsel und aber auch was komplett anderes auf einmal, als der andere erzählt. Ich sage, so, Leute, so. Denn waren da ja auch eben 2 Neurologen. Ich dachte, alles klar, super, hier sind ja 2 Neurologen, die kennen sich damit aus. Lass die erstmal machen. Mit Krampf durchbrechen vielleicht und so. Ja, das war vielleicht nicht die coolste Idee von mir, bin ich auch. Aber woher soll ich es denn wissen? Also irgendwann, nach ein paar Minuten, kam dann die Idee, man versucht es mal mit Tavor, ne, und Benzo quasi. Hat leider nicht so ganz...
Wieder zu lahm?
Lass mich doch erstmal ausreden.
Ja.
Man, mit Tavor. Benzo, also hat nicht so ganz geklappt. Dann war die nächste Idee 1 Gramm Keppra. Kann man drüber nachdenken, präklinisch für Krampfanfälle? Ohne Frage. Aber hat eine sehr lange Wirkeintrittszeit. Also gerade zum Krampf durchbrechen, entweder höher dosiert als normal oder, boah, nee, noch was anderes. Hatte ich ja. Das wird jetzt, und vor allem in der Kurzinfusion, also er da drinne ist.
Auch diese Experimente.
Ja, alles gut. Und dachte ich so, mein Gott. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, hey, wie lange tut er das hier eigentlich?
Hast du das jetzt vorgeschlagen?
Nein.
Das haben die versucht.
Ja.
Spannend.
Weil ich habe mich, weil noch war es ja deren Patient, lag auf deren Trage und ich habe mich da rausgehalten. Und irgendwann dachte ich so, jetzt muss ich mal ein paar Fragen stellen. So, wie lange tut er das denn schon? Und dann, so ganz natürlich, guckt der Ärzte. Ihr Kollege auf seine Uhr. Ja, bestimmt schon jetzt fast 20 Minuten. Dann sind wir hier im Status. Also bitte, können wir jetzt mal arbeiten? Und ich so, jetzt bitte mal, dann habe ich zu Even, sag Even, komm, mach mal wieder fertig. Und Zugang hatten wir ja netterweise schon. Und dann kam irgendwie so, ja, würden Sie denn, so hat der Arzt mich gedacht, würden Sie denn so ganz auch entspannt mit 1 Milligramm? Sag, nein, 3. Also wenn, dann machen wir es jetzt richtig. Wir sind ja da, wir haben 3? Sauerstoff. Gleich 3 IV.
Die Nase? Ach, IV.
Ja. Nee, wenn dann gleich hier richtig. Ich weiß, der wurde jetzt schon mit Tavor vor, nennen wir es mal so liebevoll vorbehandelt, aber machen jetzt 3 Mida. Und netterweise hat das auch relativ schnell primär erstmal den Krampf durchbrochen. Dann war natürlich ein bisschen das Geschnaufe. Ich habe einen S-March gemacht, aber schon beim S-March, also das heißt quasi den Kiefer nach unten gedrückt, habe da schon gemerkt, oh, das ist noch nicht vorbei. Der ist ganz schön steif und wehrt sich auch noch. Also mal gucken. So, denn da versucht das irgendwie zu machen, noch einen zweiten Zugang gelegt. Und wir waren ja ursprünglich alleine alarmiert und dann gesagt, so, okay, der ist mir jetzt hier stabil genug. Autoattacke. Als wir ins Auto einsteigen wollen, kam auf einmal unser Notarzt da. Schön, dass du hier bist. Wo kommst du her? Na, wieso, ihr habt mich doch nachgefordert. Nee, also warte mal, ich bin der mit dem Telefon und das habe ich nicht ausgepackt.
Ja.
So, hat uns keiner mitgeteilt, irgendjemand hat denn von der Station noch den Notarzt nachgefordert. Ist auch okay.
Mhm.
Wenn man jetzt auch den weiteren Einsatzverlauf betrachtet, ist das auch völlig legitim. Aber ich war erst wieder, genau. Und dann, naja, waren wir im Auto und dann fing der gute Herr wieder an zu krampfen, leider. Und dann hat auch kein wieder zu lahm mehr gewirkt. Und dann haben wir uns dann doch relativ schnell entschieden, so, okay, komm, wollen wir über eine Narkose reden. Und das haben wir dann auch gemacht, ne? Fentanyl, Propofol und dann auch relativ zackig gegeben, plus ein Relaxanz und dann intubiert, beatmet. Und wir hatten dann schon so ein bisschen die Vermutung, boah, der ist jung. Ich glaube, der hat ein anderes Problem als Krampf.
Mhm.
Und es war auch leider so. Am Ende hat er wirklich eine Massenblutung. Mhm. Ist dann auch sofort in eine OP gegangen. Im Kopf eine Massenblutung. Ist dann auch sofort in eine OP gegangen. Mhm. Zur Trepanation erst und dann zur Entdeckelung. Und lag dann 2 Tage später immer noch auf Station. Das ist erstmal immer ein gutes Zeichen übrigens. Aber jetzt gut, ein paar Tage auch schon wieder her. Warum ich diesen Einsatz nehme, das ist eigentlich so, ja, ne, immer adapt oder eben situationsorientiert handeln, aber was mich so gestört hat an diesem Einsatz, ich verstehe, wenn eine periphere Station selten bis nie Notfälle hat.
Mhm.
Aber so wahnsinnig stark zu, Entschuldigung, es tut mir leid, Versagen, das war beeindruckend. Und das, ich weiß, ich mache das jeden Tag. Und ja, natürlich kann ich das leicht daher erzählen, ganz ohne Frage. Aber da haben ja nicht mal die Basics gestimmt. Also ich sehe einen blauen, krampfenden Patienten und es war weit und breit kein Pulsoxida, es war weit und breit kein Sauerstoff zu sehen. Mhm. Der Zugang hing mehr schlecht als recht und dann auch keine Therapieoption, bis wir irgendwann gefragt haben, hey, können Sie mal, weil Sie sind ja die Ärzte.
Von der Klinik,
ne? Ja, also. Sie sind ja die Ärzte, also bitte. Und das hat mir ein bisschen so, dachte ich, ach, mehr Training. Einfach mit, ich glaube, das kriegst du mit Training, kriegst du da viel mehr Ruhe und Struktur rein. Fertig.
Das ist kein Fall, der nur in einer einzelnen Klinik auftritt. Das passiert ganz häufig. So eine Berichte bekommen wir ja auch immer mal wieder. Und das macht's wirklich ein bisschen traurig. Also Pflegekräfte, die sich so sicher sind, sie können das immer noch alles auch nach Jahrzehnten, in denen sie nie wieder einen Notfall gemacht haben. Und dann kommt eben die Situation, dann stehen sie alle da und hantieren mit irgendwelchen Medikamenten rum, die genau in der Wirkweise viel zu langsam wirken, viel zu, ja, auch nicht förderlich sind für das Ganze. Und du stehst nur da und denkst so, Freunde, da gibt's doch ganz einfache Basics. Und deswegen kann ich nur jedem, auch Facharzt, empfehlen, geht auch mal wieder in die Notaufnahme. Auch die Pflegekräfte, guckt euch da mal wieder um, macht mal eine Woche Praktikum, was
auch immer. Wobei es ganz großartig war, es war dort nämlich eine Krankenschwester, die viele, viele Jahre auf ITS war. Die war natürlich, da dachte ich, super, dass sie da ist, die kannte ich auch noch.
Ja, schön, war sie da, aber...
Sie hat mir auch geholfen, sehr viel, weil sie hat sich ums Absaugen gekümmert. Ja. Aber das war schon mal viel wert, weil sie das konnte und das auch erkannt hat, dass er absaugpflichtig war. Dadurch hatte ich freie Hände, ne? Ohne Frage. Aber das war auch leider die einzige. Und es ist leider Gottes immer noch ein bisschen so auf den peripheren Stationen, Hierarchie. Also es gibt die Krankenpflege und es gibt die Ärzte.
Richtig, und das ist ein großes Problem.
Ja.
Ganz ehrlich. Und da kommen wir nächste Woche nämlich drauf zu, auf Crew Resource Management in der Klinik. Da werden wir definitiv drüber reden, deswegen bleibt mal auf jeden Fall dran und gespannt. Da holen wir uns nämlich jemanden aus der Notaufnahme und aus der Klinik hinzu, der uns direkt davon berichtet, wie wird CRM eigentlich in der Klinik gelebt, wie wird es gemacht und müssen wir daran vielleicht auch was ändern. Ihr habt gehört, war ein cooles Beispiel schon bei Mike. Und kein Einzelfall, durchaus nicht. Der soll euch nicht besorgen, in die Klinik zu gehen, aber er zeigt auf jeden Fall auf, woran wir noch viel, viel arbeiten müssen. Der Patient hat es ja Gott sei Dank überlebt, aber es ist schon traurig, ne? Es hätte auch anders ausgehen können, wenn man da jetzt nicht versiertes Rettungsdienstpersonal da hätte oder vielleicht sogar auch Pflegepersonal, die da durchaus was wuppen können. Ja, Mikey, das war ja nochmal ein heftiger, langer Einsatz, ganz am Schluss.
Ja, es tut mir leid, dass ich immer so lange erzähle.
Ich sammle einfach weiter. Ich habe ja an diesem Wochenende jetzt, an dem ihr uns hört, gerade oder vielleicht auch vorher, nochmal 2 Tagdienste. Ich werde wieder fleißig mitschreiben.
By the way, ich habe 2 Nachtdienste, wir lösen uns gegenseitig
ab. Ja, wir werden uns sehen und ihr könnt das Ganze natürlich wieder verfolgen auf den sozialen Medien. Schaut auf jeden Fall mit rein. Vielleicht gehe ich sogar mal live, mal gucken. Aber nicht auf dem Einsatz natürlich.
Nee, du bleibst einfach noch schön da und wir machen zusammen.
Mal gucken, genau.
Irgendwas fällt uns ein. In diesem Sinne, habt eine tolle Woche, bleibt gesund, schreibt uns ganz fleißig und bis bald.
Tschüss. Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Aber ich mach gern Zimt in meinen Kaffee. Immer so ein kleines Dings.
Holy ist auch gut. Holy ist geil.